Ja, ich beginne mal mit einer sehr einfachen Frage für uns. Wer ist eigentlich Jesus von Nazareth? Für die allermeisten hier ist das sicher eine sehr einfache Frage, auf die es ebenso eine sehr einfache Antwort zu geben scheint. Er ist der Sohn Gottes, der Christus, der Erlöser der Menschen, sitzt zur Rechten Gottes, wartet dort auf seine Nachfolgerinnen und Nachfolger in Ewigkeit. Aber zu Lebzeiten dieses Mannes war das genauso wenig umstritten wie heute, was für uns so klar zu sein scheint. Dieses Bekenntnis ist nicht einmal für diejenigen gültig, die von einem existierenden Gott überzeugt sind, wie die Muslime und die Juden. Aber wie überzeugen wir Menschen davon, dass Jesus der Christus ist, der mit uns ganz persönlich den Weg des Glaubens geht? Wir sollen Menschenfischer sein, haben wir eben gehört. Wie macht man das erfolgreich? Geht das überhaupt, Menschen von Jesus als dem Sohn Gottes zu überzeugen? Und ist das überhaupt unser Auftrag? Der heutige, etwas längere Predigttext, aber keine Angst, ich hänge die Zeit hinten dran, gibt dazu eine Antwort. Monika wird ihn uns jetzt einmal lesen.
Ja, erstmal hallo. Der Predigttext steht im Johannes 1, also im ersten Kapitel, die Verse 35 bis 51. Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er: Siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wirst du bleiben? Er sprach zu ihnen: Kommt und seht. Sie kamen und sahen's und blieben diesen Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Das heißt übersetzt Fels. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa ziehen und findet Philippus und spricht zu ihm: Folge mir nach. Philippus aber war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und des Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh. Jesus sah Nathanael kommen und sagt zu ihm: Siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, habe ich dich gesehen. Nathanael antwortete ihm: Rabbi, du bist Gottes Sohn. Du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. du wirst noch Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschensohn.
Ja, soweit der Bibeltext aus dem Johannesevangelium. Drei Gedanken dazu heute Morgen. Zum Ersten, Christen sind Wegweiser Gottes der besten Botschaft der Welt. Ein Zweites, Christen werden als Wegbegleiter der Suchenden gebraucht. Und ein Letztes, Glaube ist nicht Hinwendung zu Gott, sondern Zuwendung Gottes zum Menschen. Zum Ersten, wir sind Wegweiser der besten Botschaft der Welt. Als Christen kennen wir ihn ja mehr oder weniger gut, jenen Johannes, dessen veganer und alternativer Lebensstil uns in dem Evangelium geschildert wird. Er ist nur namensgleich mit dem Verfasser des heutigen Bibeltextes. Johannes mit dem Beinamen der Täufer war in etwa gleich alt wie Jesus, und wie dieser wurde er ziemlich schnell in Israel bekannt, als er so um die 30 Jahre alt war. Aber seine Beliebtheitswerte dürften allgemein nicht sehr hoch gewesen sein, obschon er etliche Anhänger hatte in einem regelrechten Jüngerkreis, den er um sich versammelte. So berichtet es uns beispielsweise das Markus-Evangelium. Seine Botschaft an die jüdischen Männer und Frauen hörte man wohl nicht so gerne, denn er benannte Fehler und Schuld des Volkes wie des Einzelnen ungeschminkt und rief zur Umkehr auf, wie dies einst die Propheten taten. Als äußeres Zeichen eines inneren Sinneswandels taufte er die nicht wenigen Menschen, die ihm nachfolgten, mit Wasser. Und auch Jesus gehörte dazu. Zweien aus seinem Jüngerkreis sind wir gerade im Text begegnet. Aber anstatt seine Follower, wie man heute sagt, bei der Stange zu halten, machte er genau das Gegenteil und wies diese mehrfach von sich weg. Als Jesus vorbeikommt, sagt er kurz und knapp, wie ihm gehört: Guckt mal da vorne, das ist Gottes Lamm. Während Menschen von heute dabei wohl eher an einen Restaurantbesuch denken, war das für die jüdischen Menschen damals ein Signalwort. Denn das Lamm als Symbol der Reinheit und der Unschuld war in ihrer Religion als Sündenträger fest eingebunden in verschiedene Opferrituale. Am Yom Kippur, übersetzt dem Versöhnungstag, dachte und denken noch heute Juden und Jüdinnen über die Sünden des Jahres nach und bitten Gott um Vergebung. Solange es den Tempel gab, brachte der hohe Priester dort das Opfergut als Zeichen für die Schuld. Beim Passafest, heute und damals, war das geschlachtete Lamm ein Symbol für das gnädige Vorübergehen Gottes. Gleichwohl steht das Volk im Fokus. Es ging nicht so sehr um persönliche Sünden. Doch der Einzelne sollte seine Schuld natürlich auch wieder gut machen, mindestens aber nicht wiederholen. Gottes Vergebung aber bleibt letztlich ein bisschen ungewiss. Das interessierte wohl auch die beiden Jünger des Johannes. Gerne wollten sie mehr erfahren und liefen hinter Jesus her, der sie überraschend fragte, was genau sie eigentlich suchen. Wie der Rest des Tages verlief, wissen wir nicht. Immerhin war es schon später Nachmittag, um die 10. Stunde, nach unserer Zeitrechnung so etwa 16 Uhr. Und damit 2 Stunden vor dem regelmäßigen in diesem breiten Sonnenuntergang um die 18 Uhr. Interessant ist auch, dass wir dann nur von einem der beiden Näheres hören, von Andreas, dem Bruder des Simon Petrus. Bei ihm hat es offensichtlich gefunkt. Er sagte nun nicht mehr, dass er einen interessanten Rabbi gefunden habe, sondern den Messias, den Gesalbten Gottes. An anderer Stelle im Johannesevangelium wird der Hinweis auf das Lamm mit dem Zusatz ergänzt, dass der Welt Sünde trägt. Johannes 1, 29. Und damit wird nicht weniger gesagt, liebe Leute, ihr müsst jetzt keine Opfer mehr bringen. Das ist jetzt einer, der den Opferweg gegangen ist und damit ist alles erledigt. Es hat sich ausgeopfert. Paul Gerhardt dichtete dazu 1647 ein Lied, was uns sehr bekannt ist. Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld der Welt und ihrer Kinder. Es geht und büßet in Geduld die Sünden aller Sünder. Aus unserer gottesdienstlichen Abendmahlliturgie kennen wir ja das bis heute: Christe, du Lamm Gottes. Das spricht sich leicht, ne? Und singt sich locker. Aber begreifen wir wirklich, sogar als Christen, mit Herz und Sinn, was das für eine nicht mehr zu toppende Botschaft ist? Genau sie muss auf dem Wegweiser zum Heil stehen. Genau auf diese Botschaft müssen wir die Menschen hinweisen als Wegweiser an unserem Platz. Jens Spahn, der ehemalige Gesundheitsminister, sagte irgendwann während der Corona-Pandemie und dem Blick darauf, welche Fehlentscheidungen er ahnte und auch schon getroffen hatte, Zitat, wir werden einander viel verzeihen müssen. Aber wer alt genug ist, wie wir alle hier im Raum, bis auf Henkel, der kennt Bud Spencer und Terence Hill, die mit ihrem ersten Film bekannt wurden, Gott vergibt, Django Nie. Oder auf Italienisch, Dio perdona, io no. Gott vergibt, ich nicht. Mit der Vergebung unter Menschen ist das so eine Sache. Vielleicht habt ihr es ja schon mal probiert. Das ist so eine Sache mit den Lebensgeschichten. Wir müssen jetzt mal erzählen, jeder von uns, wie das so ist in seinem Leben mit dem Vergeben. Ist es so einfach, einen Strich durch krumme Lebensgeschichten zu machen? Aber der Wegweiser zur besten Botschaft der Welt macht nur Sinn und wird nur von denen gesehen, die auf der Suche sind. Auf der Suche nach innerem Frieden und Vergebung, so wie es Petrus und Andreas offensichtlich waren. Kurz und knapp wird im Text berichtet, wie die beiden quasi im Handumdrehen Jünger Jesu werden. Während Andreas noch im Gespräch mit Jesus ist, es angedeutet wird, so lief das bei Petrus scheinbar noch kürzer. Ah, Jesus, Lamm Gottes, alles klar, ich komme mit. Doch dahinter steckt wohl eine schon lange aktive Suche nach einer zufriedenen Seele und noch etwas mehr. Genau dort beginnt unsere Aufgabe, Menschen den Weg zu Christus zu zeigen. Aber so geschmeidig wie bei Johannes und den ersten Jüngern läuft es aus zwei Gründen nicht ab, um nicht beim zweiten Gedanken bin. Christus werden als Wegbegleiter der Suchenden gebraucht. In Matthäus 7, Vers 8 lesen wir, denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wir kennen den Satz gut. Aber damit sind auch schon die Bedingungen genannt. Jesus öffnet sich den Suchenden und denjenigen, die ihre Lebensfragen klären wollen. Glaubt man unseren Statistikern, dann beantworteten 2019 allerdings 9 von 10 Deutschen, dass sie mit ihrem Leben zufrieden sind und bezeichneten sich als glücklich. Seit 1970 habe sich, so die Forscher, dieser Anteil sogar nahezu verdoppelt. Wer gesund ist, vielleicht zwischen 30 und 40 Jahren alt, in einer guten Partnerschaft und Familie lebt und sogar noch genug Geld hat, warum sollte der sich um die von uns aus bewertete beste Botschaft der Welt kümmern? Sünde ist ein unverständliches Wort und Schuld ist ein Rechtsbegriff. Wenn überhaupt, dann bin ich an den Problemen in meinem Umfeld und erst recht in der Welt nur ein wenig beteiligt, aber keine Schuld daran. Wer will mich verurteilen? Hinzu kommt, dass der eigene Tod noch scheinbar in dieser Lebensphase weit weg ist und leider zum Bestandteil des Lebens irgendwann mal gehört, dem man nicht ausweichen kann. Die Frage nach dem ewigen Leben bringt mehr Zweifel als Antwort. Heute wird gelebt. Damit werden wir als Christen eigentlich arbeitslos, wenn Wegweiser des Glaubens ignoriert werden. Wo niemand sucht, brauchen wir auch nicht beim Finden helfen, oder? Die Bild-Zeitung, wahrlich kein kirchliches Gemeindeblatt, arbeitet mit dem Marktforschungsinstitut INSA, heißen die, zusammen. Dies kam vor etwa 2 Jahren zu dem erstaunlichen Ergebnis, dass über 60% der unter 30-Jährigen an Gott und ein Leben nach dem Tod glauben. Immerhin mehr als 25% aller Altersgruppen glauben an den Kreuzestod Jesu. Aber das sind Zahlen. Dahinter stecken Menschen, die auch heute noch ganz sicher Glaubensfragen haben. Sie brauchen uns als Wegbegleiter, auch wenn wir nicht alle Antworten geben können und auch nicht müssen. Wann haben wir uns zuletzt, vielleicht besonders in unserer Altersgruppe, als gläubige Wegbegleiter angeboten? Wann haben wir das letzte Mal jemandem zugerufen, guck mal, da ist das Lamm Gottes? Das ist nichts anderes als ein Bekenntnis im Alltag. Ich habe gefunden, wie es in Johannes 1,45 heißt, den gefunden, von dem Mose im Gesetz und den Propheten geschrieben hat, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Natürlich ist nicht genau diese Formulierung gefragt, in welche Worte wir das auch immer packen. Aber es geht um das Alltagsgespräch über Gott und die Welt, verbunden mit dem Angebot, Wegbegleiter zu sein. Man mag die Zeugen Jehovas belächeln. Aber sind sie nicht auch auf der Spur des Missionsauftrags, in dem sie am Wege stehen? Doch die Voraussetzung dafür, dass ein Mensch sich auf den Weg mit Jesus macht, können wir nicht schaffen. Das ist mein dritter Gedanke zum Predigtext, den wir auch schon in der Tageslosung heute im Epheser gehört haben. Glaube ist nicht Hinwendung zu Gott, sondern Zuwendung Gottes zum Menschen. Philippus erweist sich als Wegbegleiter auf Jesus für Nathanael. Aber dieser ist das Musterbeispiel eines Skeptikers. Behaftet mit fest eingefahrenen Denkmustern und Erfahrungen. Geh mir weg mit diesem Nazarener. Die gläubigen Juden nannten diese Stadt auch Gebiet der Ungläubigen. Von 3 Seiten war es von Fremdvölkern umgeben. Ein Kuhdorf im Zonenrandgebiet, wie wir vielleicht heute sagen würden. Kein einziges Mal wird dieser Ort im Alten Testament, damit in der Tora, der Grundlage des jüdischen Glaubens, erwähnt. Warum sollte man sich mit dieser Stadt beschäftigen? Und vielleicht hatte Nathanael sogar gehört, dass man Jesus in Nazareth einst aus der Synagoge gejagt hatte und ihn steinigen wollte, weil er sich als Messias outete. Lukas 4, 18. Philippus gibt aber so schnell nicht auf. Geh doch mal hin und sieh dir diesen Jesus mal persönlich an. Und was dann geschieht, haben wir gehört. Nathanael, der übrigens nur im Johannesevangelium erwähnt wird, wird zum Nachfolger von Jesus. Kapitel 12. Aber wiederum nicht durch lange Gespräche, sondern durch die Zuwendung Gottes. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. So heißt es in einem Jesaja-Wort von 45. Jesus spricht Menschen sehr persönlich mit ihren Namen an. So hat es auch der Zöllner Zachäus auf dem Baum gehört. Mit dem lutherischen Dichter, der auch viele Kirchenlieder geschrieben hat oder die wir heute zu Kirchenliedern gemacht haben, Philipp Spitter, der schreibt dazu das Lied: Es kennt der Herr die Seinen und hat sie stets gekannt. So wendet sich Gott in Jesus sehr persönlich an den Einzelnen und ruft ihn mit Namen. Dieser Ruf zum Glauben ist aber nicht ein Schauen, nicht ein Überzeugen. Denn wir wandeln nicht im Schauen, sondern im Glauben, wie es im 2. Korintherbrief heißt, wie es Paulus sagt. Ihm selbst wurde aber, wie wir wissen, eine besondere Berufung zuteil, als Jesus seinen alten Namen rief. Saul, Saul! Was verfolgst du mich? Und wie in unserem Text Petrus erhält er einen neuen Namen für seine nun christliche Mission. So geht eine Bekehrung immer die Zuwendung Gottes zu diesem Menschen voraus. Sie ist nicht Ergebnis einer klugen missionarischen Strategie. Denn nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren, so sagt Johannes. Genau diese Antwort erhielt auch der Pharisäer Nikodemus. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen, Johannes 3. Und wie unsere eigene Geburt ist es ein Geschehen, das von Gott selbst auf uns zukommt. Oder mit Luther über die Taufe gesagt, Wasser allein tut's nicht. Nun müsste man in den nächsten Stunden noch über die Erwählungsreden, über die Erwählungslehren reden, die sich daran knüpfen, und ein paar Jahrhunderte Kirchengeschichte gehören dazu. Hier soll nur vereinfacht festgehalten werden, Gott, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheus 2. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Ich fasse zusammen. Christen sind Wegweiser Gottes der besten Botschaft für die Welt. Auf dem Platz, an dem wir stehen, ist unser Auftrag, diese Botschaft zu verkünden in Wort und Tat. Christen werden als Wegbegleiter der Suchenden gebraucht. Wer nicht sucht, wird nicht finden. Und wenn euch jemand nicht aufnehmen und eure Rede nicht hören wird, so geht heraus aus diesem Hause oder dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Matthäus 10. Das aber könnte schweren Herzens am Ende einer Wegbegleitung stehen. Aber unser Auftrag davor umfasst Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen für alle Menschen. 1. Timotheus. Wen haben wir auf dem Gebetszettel? Wen begleitest du nachhaltig? Vor vielen Jahren ging es mir so. Eine schon damals sehr betagte alte Dame, ohne die stünde ich sehr wahrscheinlich heute nicht hier. Immer wieder stand sie manchmal buchstäblich auf der Matte. Dazu gehörte dann oft auch ein kleiner Trick mit einem selbstgemachten Glas Marmelade. Und das war das, was der Marmeladenfan dann als kleinen Gedankenanstoß jeden Morgen oft auf dem Frühstückstisch hatte. Aber christliche Marmelade schmeckt nicht jedem. Forscher fanden inzwischen heraus, dass die Vorliebe für Zucker überwiegend erlernt wird in den Familien. Aber abgesehen davon, dass Glaube kein Zuckerlecken in einem süßen Leben ist, bleibt die letzte Feststellung: Glaube ist nicht Hinwendung zu Gott, sondern Zuwendung Gottes zum Menschen. In Jesus stellt Gott sich selbst dem Menschen in den Weg. Genau darum können wir und sollen wir ihn bitten, und zwar sehr konkret für, und da muss nun jeder einen Namen einsetzen und sich in die Begleitungspflicht nehmen lassen. Das führt übrigens auch zum Gemeindeaufbau. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen im Sinne Christi Jesu. Amen.
Amen.